Wenn man allein schon überlegt, Paartherapie zu machen,
ja,
ist das Kind nicht einfach schon so in den Brunnen gefallen, dass du es eigentlich gleich lassen kannst?
Das sagen so viele. Wenn die Zärtlichkeit weggeht, dann sind für mich Beziehungen wirklich am Ende.
Dann ist doch eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, dann war es das auch.
Ich übe ja mit Männern Komplimente. Ganz spontan 5 Komplimente zu ihrer Frau. Denen fällt da nichts ein, außer du kannst gut kochen.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Es ist die nächste Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Ich bin Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir wollen über die Herausforderungen und Probleme sprechen, meiner Generation, also der Generation 40 plus. In dieser Sitzung geht es um Beziehungskrisen, wie wir da wieder rauskommen können oder erst gar nicht reingeraten. In der Mitte des Lebens gehen ja viele Beziehungen in die Brüche. Die Kinder sind aus dem Größten raus und die eigenen Bedürfnisse treten wieder nach vorne. Und dabei fällt vielen von uns dann eben auf, dass sie eigentlich nur noch so nebeneinander herleben. Dass sie sich als Paar verloren haben und dass es irgendwie nicht mehr richtig passt. Und das dann in einem Alter von 40 plus, in dem wir durchaus noch uns eine erfüllte Beziehung wünschen, eine liebevolle, inspirierende Beziehung mit einem erfüllten, lebendigen Sexleben. Wie wichtig ist das Sexleben für die funktionierende Beziehung überhaupt? Und was können wir machen, damit wir gar nicht erst in den Krisenmodus kommen? In die Paartherapie gehen? Oder ist dann sowieso schon alles zu spät?
Ich denke mir immer, wenn man allein schon überlegt, Paartherapie zu machen,
ja,
ist das Kind nicht einfach schon so in den Brunnen gefallen, dass du es eigentlich gleich lassen kannst?
Das sagen so viele, dass sie halt denken allein, nein, ist es nicht. Sondern manchmal, ich finde eine Paartherapie zum Beispiel alle 5 Jahre oder mit Menschen mache ich es ja ähnlich auch, alle 5 Jahre so eine Art Status zu machen, mal eine tolle Sache.
Wann ist ein Punkt erreicht in der Beziehung, würdest du sagen, dass man sowas wie eine Paartherapie mit welchem Ziel eigentlich in Anspruch nehmen sollte?
2 Punkte. Immer erstens dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Gefühl geht weg. Also wenn ich mich wirklich hinsetze und denke, was spüre ich eigentlich noch für dich?
Aber wenn ich das, Entschuldigung, da will ich gleich anhängen, wenn ich das spüre, dann ist doch eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, dann war es das auch. Weil Gefühle kannst du doch nicht wieder reaktivieren.
Doch, Gefühle werden ja manchmal verschüttet. Vor allen Dingen, wenn du Kinder gekriegt hast und andere Bedürfnisse nach vorne kommen. Wenn man nichts tut für die Gefühle die ganze Zeit, wenn man einfach nur nebeneinander her, dann gehen oft Gefühle kaputt mit einmal. Also es geht darum, sich neu zu entdecken. Das wäre die eine. Also die eine Sache wäre, hey, wo ist unser Gefühl geblieben? Und das zweite ist ein sehr, sehr interessantes Zeichen, wenn du anfängst, dich zu verletzen. Und wenn du anfängst, dich zu verletzen, ohne dass ein Grund da ist. Wenn du einfach merkst, ich will dem anderen einfach wehtun.
Aber ist da nicht das Logische zu sagen, dann müssen wir es lassen? Also woher kommt dann die Motivation zu sagen, ich will es mit der oder demjenigen nochmal probieren?
Naja, die Motivation ist eigentlich fast immer die gleiche, weil du nach 20 Jahren Beziehung häufig auch ein gemeinsames Zuhause, gemeinsame Finanzen, gemeinsames Kinder und du willst nicht alles gleich zerstören. Also man sagt eigentlich, die Leute kommen und sagen, wir haben das Gefühl, wir passen nicht mehr zusammen, aber wir wollen nicht gleich alles, wir wollen nochmal uns eine Chance geben. Und dann ist natürlich für mich als Paartherapeut immer schwierig, weil ich kann natürlich nicht jemanden über die Schwelle tragen. Also es muss schon jemand sehr motiviert sein.
Heißt auch, dass beide gleich motiviert sind?
Nein, sind sie nie. Die Frauen bringen die Männer mit.
Echt, ist es so gendermäßig
genau aufgeteilt? Fast immer so, dass man sagen kann, 90% geht die Paartherapie von den Frauen aus und die Männer kommen auch mit Widerstand. Und dann ist es ganz besonders gut, eine weibliche Paartherapeutin zu nehmen, wenn der Mann mit Widerstand kommt, weil die Männer natürlich, wenn sie als Paar kommen, sofort mit dem männlichen Therapeuten konkurrieren. Wenn du jetzt mit deiner Frau zu mir kommst und du hast ein Problem, dann fängst du mit mir als Mann an, sofort zu konkurrieren, während du, wenn du eine weibliche Therapeutin hast, die dich viel besser einfangen kann von der Übertragungssituation her.
Also wenn es, wie du sagst, in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen zumindest die Frauen schaffen, den Partner mitzubringen, mit welchem Ziel, dass es wieder so wird wie vorher oder was kann man erreichen in der Paartherapie?
Ja, das Ziel ist erstmal zu gucken, was noch da ist, weil Paare haben ja eine große Eigenschaft, dass Paare im Laufe der Jahre fast nur noch defizitär fokussieren. sie schauen ja immer nur noch hin, was schlecht ist, die ganze Zeit. Und sie fokussieren. Und was meine Aufgabe als Therapeut ist, jetzt erstmal zunächst mal zu schauen, was haben wir denn Gutes? Und das ist ganz lustig zu sehen, dass du manchmal nur eine Stunde brauchst, dass die mit einmal sagen, ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir haben echt so viel, aber es ist uns einfach aus dem Gesichtsfeld geglitten. Ja, es gibt so viele Sachen, die ich noch schön finde an dir. Aber die, manchmal musst du ja, das kennst du vielleicht persönlich, ja, manchmal muss dich jemand wecken und muss dir wieder sagen, was haben sie denn da für eine tolle Frau? Und was haben sie denn für eine tolle Lebenssituation? Das Hirn gewöhnt sich ja schnell an Sachen. Und dann hast du am Anfang deine Frau, super Frau. Und ja, jetzt hast du diese Frau und du findest sie immer noch toll. Aber am Anfang war sie der Knaller, ja?
Ja, wobei da, ja. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, ist das Konstrukt bei uns insofern begünstigend, dass sich das scheinbar nicht abnutzt, weil wir auch viel Zeit haben, die wir nicht gemeinsam verbringen. Und ich viel Zeit habe, ja, die ich nicht zu Hause bin. Deswegen, ich sage es, kein Scheiß.
Wir reden ja von den Paaren, die jeden Tag zusammen,
ja,
sind.
Aber vielleicht ist das ja auch ein, ich meine, ich will da niemanden jetzt überreden, künstlich die Zeit miteinander zu verknappen, aber ich
living
kann nur sagen,
living apart together ist gut, ja.
Living apart together, ja, ja, das ist wirklich so. In dem Moment, wo es eben nicht der komplette Alltag ist, also wenn man das irgendwie hinbekommt, das ist natürlich schwierig hinzubekommen mit Familie und so weiter. Und
ganz schlimm ist, wenn man zusammen arbeitet auch noch. Das ist ja die größte. Ich habe ja Paare, die sind ja 24 zusammen. Die haben eine Firma zusammen, die sitzen den ganzen Tag zusammen im Büro. Und natürlich habituiert das, natürlich gewöhnt sich das ab. Und natürlich ist das halt dann immer weniger reizvoll. Du entdeckst ja deine Frau oder die entdeckt dich ja fast jede Woche neu.
Ja, und auch das Leben zu Hause. Ne?
Ja.
Also deswegen, weil du sagst, also ich komm immer wieder nach Hause und staune darüber, wie gern ich da bin und wie schön es da ist. Also diese Attraktion ist noch nicht weggegangen.
Ja.
Aber wäre das dann, wobei das dieses Living wie together apart.
Living apart together, LET heißt
das. Genau.
Ja.
Dieses Modell leben wir im Grunde genommen schon von Anfang an. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schwierig ist, wenn du an die 15, 20 Jahre lang zusammenlebst und dann feststellst, dass vielleicht es helfen könnte, wenn du irgendwie teilweise getrennte Wege gehst.
Dann geht's nicht mehr, dann wird's als Katastrophe.
Genau.
Die empfinden es ja schon als Katastrophe, wenn sie getrennte Schlafzimmer nehmen. Ich habe ja Paare, wo ich das vorschlage, zum Beispiel, weil der Mann schnarcht, und sowas, und der Mann dann einfach sagt, dann lassen wir uns scheiden, sofort. Da wurde nur ein getrenntes Schlafzimmer als Katastrophe wahrgenommen. Also von miteinander jetzt mal getrennter wohnen, mehr Abstand nehmen. Wobei Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz, ist der zentrale Satz der Paartherapie. Distanz schafft Nähe.
Klingt ganz schick. Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz. Wir sollen uns räumlich entfernen, um der Beziehung etwas Gutes zu tun. Das klingt erstmal paradox. Und wenn wir dann auch 10, 20 Jahre zusammen sind, scheint das eher abwegig. Und dass sich getrennte Schlafzimmer anfühlen wie der Anfang vom Ende, das verstehe ich auch. Aber es leuchtet auch ein, dass wir uns wieder ganz anders wahrnehmen, wenn wir eine Zeit getrennt voneinander sind. Die gute Nachricht von Docs für Paare in der Krise, wir können da auch wieder rauskommen.
Das ist die Aufgabe des Paartherapeuten, weg von dem Negativen auf das Positive zu lenken. Und viele Paare haben so viel Positives, was sich einfach nur verschüttet hat im Laufe der Jahre. Und wenn man denen zum Beispiel vorschlägt, was ich gerne mache, ist zum Beispiel eine getrennte Zeit zu leben mal. Einfach mal den anderen zu vermissen, mal 3 Monate wirklich getrennt zu leben und zu schauen, vermisse ich denn den anderen? Dann werde ich merken, wenn einmal vermisse ich etwas an dir, vorher bist du mir nur auf den Wecker gegangen die ganze Zeit, mit einmal fange ich an, dich zu vermissen.
Ist das nicht die Vorstufe von der kompletten Trennung, wenn du es immer wieder dahingestellt, dass es organisatorisch überhaupt, was ja ein Luxus ist, hinbekämst, getrennt zu leben, über so einen langen Zeitraum, ist das nicht die Vorstufe von dem, naja, dann trennen wir uns halt.
Es ist eine Entscheidung. Danach kannst du zumindest besser entscheiden, ob du dich trennst oder nicht. Und wenn du dich nach 3 Monaten trennst, dann ist es für den, der die Trennung nicht will, leichter geworden. Also es ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Verstehst du? Also wenn ich ja erstmal die 3 Monate vergehen, weil natürlich immer derjenige, der sagt, der noch liebt und der natürlich Angst hat, den anderen zu verlieren, der sagt, bloß keine Trennung. Das ist der große Fehler immer. Wenn man eine Krise hat in einer Beziehung, dann raus aus der Krise, raus aus diesen Gesprächen. Was ich schrecklich finde in diesen Paaren, ist immer diese Verzweiflungsgespräche, dieses, was hast du und warum und was ist mit deinem Gefühl? Gefühle vergehen. Und ich kann dir nicht erklären, ja, weil du damals das gemacht hast oder sonst was, alle Erklärungen sind nichtig. Aber natürlich derjenige, der dich verliert, das, du hast ja vorhin gesagt, du hast Ähnliches erlebt mal irgendwie, der verliert, der ist der leidet natürlich.
Also ist eine Beziehung, die den Status erreicht hat, dass Gefühle eingeschlafen und weg sind und aber trotzdem viel Positives da ist, wie du es beschreibst, ist sie zu retten? Das heißt, lassen sich Gefühle wiederherstellen?
Nein, Gefühle lassen sich neu entwickeln. Ich kann nicht alte Gefühle wiederherstellen, aber ich kann mich, mein Gott, ich habe einen Mann, der hat 4-mal deine gleiche Frau geheiratet. Ja, also Gefühle lassen sich neu entwickeln. Mit einmal siehst du diese Frau wieder, da siehst du diesen Mann wieder. Oder du hast Leute, die sind 2 Jahre auseinander, mit einmal treffen die sich wieder und sagen, wow, ich spüre wieder was.
Was sind denn da die, wenn du da schon bist, so die, sag ich mal, 5 Punkte, die vielleicht wir dir jetzt zuhören, bei uns selber wiedererkennen könnten? Die 5 erfolgreichen Punkte, um die Beziehung zu killen. Erfolgreich zu killen.
Keine Wertschätzung. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Respektlosigkeit. Unattraktivität. Maximum ist ungepflegt sein, nicht duschen.
Also sich gehen lassen.
Sich völlig
gehen lassen. Zu Hause ist Jogginghose okay.
Ja, eine Jogginghose geht ja sogar noch. Die Jungs hängen ja in Unterhose durchaus auf der Couch und da hängen dann auch die rechts oder links die Testikel heraus oder ganz egal. Also wir können es dann, ja, du brauchst das Gesicht nicht zu verziehen, aber doch. Ich kenne alle Varianten. Aber diese Achtungslosigkeit, diese Respektlosigkeit, die mangelnde Wertschätzung, das sind natürlich absolute Beziehungskiller, mit denen kriegst du jede Beziehung kaputt.
Umgekehrt würden vielleicht manche Menschen argumentieren, das ist Vertrautheit. Da fühle ich mich total wohl in den eigenen 4 Wänden und mit dem Menschen, mit dem ich mein Leben teile, da kann ich doch, ne, also da kann ich sozusagen, wenn er oder sie unter der Dusche steht, kann ich doch nebendran sitzen auf dem Klo und
das war meine Generation noch. Wir fanden das damals als
maximale Vertrautheit.
Ja, wir waren ja noch die Kommunezeit und so, da hat man alles zusammen gemacht in einem Bad, ja. Aber heutzutage jedem Paar empfehle ich sofort, die Toilette aus dem Badezimmer zu nehmen. Finde ich einen völligen Fehler, wenn die Toilette im Bad ist.
Das heißt, trotz maximaler Innigkeit über Jahre hin einen respektvollen Abstand wahren und dem anderen nicht, ich weiß nicht, den eigenen Mundgeruch und den eigenen, Gammelsocken zumuten, sondern da...
Wertschätzung, Respekt und also was man nie... Ich frage mich dann immer, wenn ich solche Gespräche habe, sage ich immer, würden Sie sich so bei anderen Menschen benehmen? Da sagt jeder nein. Und das, aber zu Hause benehmen sie sich wie die Wildschweine teilweise und dann wundern sie sich, dass der Respekt weggeht und dass das Begehren weggeht. Und das ist auch schwierig, über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, muss man sagen. Und wieder lernen. Ich übe ja mit Männern Komplimente. Ich sage, wenn die im Paargespräch sitzen, sage ich ganz spontan zu den Männern, sage, jetzt sagen Sie mir ganz spontan 5 Komplimente zu Ihrer Frau. Denen fällt da nichts ein, außer du kannst gut kochen. Und dann muss ich denen das vorsagen.
Und lernen die, kann man das lernen?
Das kann man lernen, weil sie mit einmal sagen, ja, sie haben ja recht.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was eine Paartherapie bewusst machen könnte, damit ein neuer Wind durch die Beziehung geht, der einem klar macht, dass man diese haben will. Und gibt es aber einen Punkt, den du benennen kannst, der so symptomatisch ist dafür, zu sagen, nee, dann lasst es, kommt. Also trotz aller äußeren Zwänge, die ihr habt oder Verpflichtungen, die ihr habt bezüglich der Kinder und bezüglich Finanzen und so weiter. Mir ist so im Hinterkopf, ne, also 2 getrennte Eltern, die irgendwie glücklich sind, sind für Kinder vielleicht sogar auch besser als irgendwie ein Elternpaar, das es zusammen nicht aushält und den Kindern vorlebt, dass es sich nicht leiden kann oder so.
Gespannte Ehen sind für Kinder immer viel schlechter als getrennte Ehen. Das ist gar keine Frage, nur hat sich da der Zeitpunkt, wir haben heute viel weniger Geduld als früher, das hat sich wirklich verändert. Früher hatten die Paare mehr Geduld, auch eine Paartherapie zu machen, zu schauen, was ist. Heute reißt einem nach 3-4 Sitzungen schon der Faden, weil man auch so viele Alternativen hat.
Erkennen wir das selber, diesen Punkt, wo wir sagen, da ist Trennung besser oder da investieren wir und verändern was in der Beziehung oder arbeiten dran, damit wir zusammenbleiben? Oder musst du das von außerhalb dir von einem Dritten holen, dieses?
Wenn du mehrheitlich in der Beziehung, wenn man sagt ja 50-50 ist ungefähr eine normale, frustrierende deutsche Ehe,
Wenn es was heißt, was 50-50?
Wenn 50% deiner Ehe so sind, wie du gern möchtest und 50% nicht so sind, wie du gern möchtest.
Wobei 50% nicht gleich 50% sind. Wenn in den 50%, die nicht so sind, wie du es haben willst, beispielsweise das Thema Sexualität drin ist und du das nicht auf die Kette bekommst, dann wiegt das vielleicht schwerer und so weiter.
Dann wiegt das schwerer. Dann musst du deine Prioritäten setzen. Also wenn du auf jeden Fall weniger als die Hälfte bekommst, dann solltest du in den, und vor allen Dingen, du merkst es daran, wenn es dir schlecht geht, wenn du unter Spannung bist und nur Streit hast, raus aus dem Kontakt. Und da ist es wirklich wichtig, früh raus aus dem Kontakt, nicht mehr lange reden, nicht diese ewigen Diskussionen mit Rotwein und was weiß ich alles, warum diskutiert und schon gar nicht nach dem Warum fragen. Raus aus dem Kontakt, dann hat der andere die Chance, dich zu vermissen. Und wenn du dann merkst, dass du den anderen nicht vermisst, dann ist es auch gut zu gehen.
Was können wir denn vielleicht prophylaktisch tun, damit es so weit, also zu dieser Eskalationsstufe nicht kommt.
Damit es nicht zur Trennung kommt?
Ja, damit es nicht zur Trennung kommt, aber damit es vielleicht auch nicht zu so einer krisenhaften oder frustralen Ehe kommt, so die Ehepflege, sage ich mal. Ich meine, du hast es schon angedeutet, ne? Also sich zu Hause nicht entsprechend präsentieren im Sinne von, ich lass mich gehen.
Das waren die 5 Kategorien, wo wir gesagt haben, das kann ich tun, um es kaputt zu machen. Was ganz wichtig wäre.
Also das kann jeder Einzelne tun, aber was kannst du zusammen tun, um sozusagen vorzubauen?
Ja, also was du, ein erstes Gespräch in der Paartherapie wäre, dass jeder mal einfach mal ganz klar sagt, welche Bedürfnisse er hat. Also was er will in der Ehe. Und das ist schon, das ist wirklich schon unglaublich schwer. Die meisten Leute sind gar nicht in der Lage, klar zu sagen, was sie einfach möchten. Und es ist doch schön, wenn ich meine Partnerin angucken kann und sagen, ich möchte mit dir, nehmen wir das Thema Sexualität, eine lebendige, dynamische und schöne Sexualität haben. Und dann kann die Partnerin sagen, ich mit dir nicht. Gut. Dann kann ich überlegen, ob ich das will oder nicht, ob ich das annehme oder nicht. Oder ich sage eben, oder zu gucken, wo passen wir überhaupt miteinander. Ganz viele Paare hast du, die haben mal gepasst vor 20 Jahren, aber jetzt passt nichts mehr. Er will Sport machen, sie will am liebsten auf der Couch sitzen, also oder umgekehrt oder sowas.
Aber was könnte man denn ab Jahr 5 oder ab Jahr 10 so zusammen tun, damit es in Jahr 20 immer noch passt?
Dass ich gucke, dass ich zum Beispiel gemeinsame Interessen entwickle, dass ich gucke, dass wir gemeinsame Dinge tun und dass ich mir jedes Jahr meine Bedürfnisse bewusst mache. Dass ich wirklich sage, das Irre ist ja, dass wenn die Leute gesagt kriegen, also sie sagen, ich wünsche mir die Sexualität und der andere sagt, ich mache das aber nicht, die schlucken das.
Und dann aber wäre was soll ich dann machen? Weil ich kann doch, beim anderen kann ich doch nicht, also wenn es nicht da ist, dann ist es nicht da. Da kannst du dich doch auf den Kopf stellen und wackeln. Und da kommt wieder das Ding, was du sagst, je näher ich dem anderen rücke oder je mehr ich ihm damit auf den Geist gehe, Thema Sexualität, desto unsexier werde ich ja für den anderen. Das ist ja eine ganz fiese Spirale.
Aber würdest du dich jetzt dann mit deinen 40 plus damit abfinden, wenn deine Frau dir sagt, nee, in unserem Leben läuft nichts mehr?
Nee.
Eben, dann sagst du, gut, dann müssen wir es halt kippen. Aber dann ist es wenigstens ausgesprochen. Mein Problem ist, die Dinge werden nicht ausgesprochen. Wenn ich das offen ausspreche und sage, das, was du dir da vorstellst, mit Zusammenleben und gibt ja auch andere Themen, wo er dann gerne mehr heim, also zu Hause bleiben möchte. Sie stellt sich aber Reisen vor durch die ganze Welt mit Rucksack und so weiter. Und er denkt mit Mitte 40, jetzt ist es langsam mal angesagt, kann ich auch mal im Hotel schlafen oder sowas. Ganz egal, wenn man das mal anspricht einfach, dann kann man doch ganz klar entscheiden und sagen, nö, will ich oder will ich nicht. Dann ist es ein offenes Gespräch und das ist Paartherapie. Paartherapie soll nur dazu dienen oder soll unter anderem dazu dienen, die Dinge auf den Tisch zu bringen. Die meisten formulieren ja keine Bedürfnisse mehr, weil sie sowieso wissen, kriegen sie nicht. Also mein Bedürfnis wäre, dass du mich wertschätzend behandelst, weiß, kriege ich nicht. Das Wichtige ist, ich sage es trotzdem. Oder sie sagen, sie wissen sowieso, dass sie keine Sexualität oder wenig kriegen, deswegen sagen sie es gar nicht mehr. Ich sage es. Ich wünsche mir heute Abend, mit dir intim zu sein. Ich wünsche mir, in deinem Arm zu liegen. Ich wünsche mir, dich zu streicheln. Ich wünsche mir, dich zu küssen. Dann kann meine Frau sagen, ich will das aber mit dir nicht. Gut, aber ich habe es gesagt. Sie weiß dann, dass ich enttäuscht bin und wundert sich nicht, dass ich die ganze Zeit gereizt durch die Gegend laufe. Und wenn sie dann fragt, hast du irgendwas, dann sage ich, nein, nichts. Sondern ich habe was. Ja, ich bin enttäuscht, weil ich das, was ich mir gewünscht habe, nicht bekomme. Und dann kann man das, wenn man das immer wieder formuliert, dann sieht man eben nach einiger Zeit, wie die Dissonanz immer größer wird vielleicht und die Konsonanz geringer. Das Entscheidende ist, es auszusprechen, damit ich weiß, was ist. Wir sind eigentlich nur Übersetzer, wir sind Moderatoren, mehr nicht. Weil es verläuft sich dann auch so, letzte Woche hatte ich ein paar Gespräche, es läuft nur in Vorwürfen. Du willst doch und du hast doch. Und so habe ich mich daneben gesetzt und gesagt, sagen Sie doch einfach mal vielleicht einfach statt, du machst doch die ganze Zeit, dass Sie einfach sagen, ich wünsche mir, er sagt, du nimmst mich nie in den Arm. Wie wäre es, wenn du mal sagst, ich würde mir wünschen, dass du mich in den Arm nimmst. Klingt vielleicht anders. Und er wünscht sich von ihr, dass sie auch sagt, eben einfach, das hast du toll gemacht.
Wie finde ich aber in der Ehe, in der Beziehung, in der Langzeitbeziehung, auch geschlechterübergreifend, die Sprache, das so zu tun, vielleicht auch ohne Paartherapie?
Also das findest du dann meistens nicht mehr, weil du schon so in dieser Spannung bist, dass es nur noch die Sprache ist nur noch Vorwurf. Ein Vorwurf erreicht dich nicht mehr. Wenn ich dir die ganze Zeit immer nur sage, was du für ein Idiot bist, dann erreiche ich dich nicht mehr.
Also wenn die Beziehungskrise so weit ist, dass wir uns nur noch gegenseitig Vorwürfe an den Kopf knallen, dann brauchen wir eine Paartherapie. Vielleicht können wir uns in nächster Zeit selbst mal beobachten und nachdenken, schwierig genug, bevor wir unsere Partnerin oder unseren Partner wieder mal so richtig ankacken. Mal schauen, welches Bedürfnis eigentlich hinter unserem Vorwurf steckt. Und so kommen wir im besten Fall gar nicht erst dahin, dass wir unzufrieden in der Beziehung sind. Beziehung ist Arbeit, ja, haben wir auch schon oft gesagt. Aber die lohnt sich. Ich will die Beziehung im zufriedenen Modus erhalten. Aber bei diesem Ziel geht Docs gar nicht so wirklich mit. Oder er bildet mal wieder bewusst die provokative Gegenthese.
Dein Gedanke war eigentlich, was können Paare denn tun, damit sie gar nicht erst in Paartherapie kommen, wenn ich,
genau,
wenn
ich was das richtig verstanden so, habe. So weit vorne prophylaktisch, genau, nach dieser ersten Verliebtheitsphase sozusagen mir gleich bewusst machen, okay, die Verliebtheitsphase, die mag sich dem Ende neigen, aber ich finde es irgendwie trotzdem gut und fange jetzt an, daran zu basteln, dass das lange hält.
Ich werde schon müde, wenn ich dir zuhöre. Wenn ich da einfach schon, da ist der Gedanke schon falsch. Wenn ich anfange, was muss ich tun überhaupt? Ich muss gar nichts tun. Ich lebe so lange es gut geht. Und wenn es nicht mehr gut geht, dann hole ich mir als Hilfe oder ich lasse es.
Ja, wahrscheinlich.
Aber dieses komplizierte
Aber das machen doch viele nicht. Guck doch mal.
Es passt halt einfach nur eine Zeit lang. Und solange es passt, ist gut. Und wenn es nicht mehr passt, dann geht es auseinander. Aber dieses Anfangen, das kompliziert zu machen, was können wir jetzt noch tun, damit wir und so weiter. Und dann vielleicht noch, dann gehen sie ja noch teilweise in Gruppen, wo sie sich dann beraten lassen und so weiter. Und die ganzen Ratgeber, wie kann ich meine Frau am besten befriedigen, wie kann ich einen Mann am besten befriedigen, wenn man mal so in die Bibliotheken guckt bei manchen Menschen.
Du hast deine Gruppen angesprochen, du hast Gruppen. Also, ja. Was machen die da?
Diese Gruppen, diese eine Gruppe, die sich immer regelmäßig trifft, die mögen sich einfach und die finden es toll, dass sie mal eine Gruppe haben, wo sie alles aussprechen können, was sie nie mit ihren Freunden aussprechen können, was sie sonst was. Die kennen sich so gut, dass die jede Intimität aussprechen können.
Warum können wir das nicht mit unseren Freunden machen? Warum brauchen wir da irgendwie eine Psycho-Paartherapie-Gruppe?
Weil du nicht in der Lage bist, mit deinen Freunden so eine Intimitätsebene herzustellen, dass so viel Vertrauen herrscht und solche Themen aufgenommen werden. Solche Themen, die wir besprechen, die spricht man sonst nicht an. Dass einer zum Beispiel dann eben sagt, ich sitze am PC ich sitze 2 Stunden am Tag am PC und hole mir einen runter. Befriedige mich da und schaue mir das an und so. Meine Frau kommt manchmal rein, guckt mit und guckt da rein. Oder ein anderer dann sagt eben, ich gehe schon seit Jahren, gehe ich schon immer mal wieder fremd. Das sind Sachen, die sprichst du mit deinen Freunden, glaube ich, nicht so auf.
Aber wo gibt's das Need, das zu besprechen überhaupt? Also ist es wichtig oder sinnvoll, sowas zu besprechen?
Ja.
Warum?
Weil es die Spannung rausnimmt, weil es eine Ehrlichkeit macht, ein Vertrauen macht, weil es die Beziehung über diesen Punkt hinausbringt, wo ich besitzen will, wo ich sage, also nennen wir es also offene Ehe oder ganz egal was, wo wir uns wirklich ganz offen austauschen, wo die Gruppe sich offen austauscht, wie sie leben möchte.
Thema offene offene Beziehung oder offene Ehe. Hast du nicht mal gesagt, das ist völliger Quatsch und das wird nicht funktionieren? Ist auch da medial, ich will jetzt nicht sagen, ist das von großer Zahl, aber zumindest immer wieder werden Geschichten davon erzählt und neues Beziehungsmodell und guck mal hier und er ist mit Zweien zusammen, sie ist mit Dreien zusammen und so weiter und es ist alles dies, das, Ananas. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kann ich gleich vorweg sagen. Da zerstöre ich den Spannungsbogen vielleicht jetzt, aber ist.
Ich denke, es ist Ausdruck unserer Gesellschaft, die immer auf der Suche ist nach neuen Kicks.
Ja.
Also es kommt mir so vor, als wenn ich irgendwie in einer Instagram-Gruppe teilnehme, wo man noch was machen muss, damit man irgendwie noch mehr Klicks kriegt oder sowas. Aber es ist eine Sache, die ich erlebe offene Ehen in meinen Klienten und sehe jedes Mal, da gibt es ja eine Grundregel, man darf mit anderen Menschen ins Bett gehen, aber man darf sich nicht verlieben. Das geht ja grundsätzlich in die Hose, weil das Gehirn, das Gefühl lässt sich ja nicht diktieren, was ist.
Absolut.
Und was ich immer wieder erlebe, ist halt eben, dass es daran genau scheitert. Sie haben dann sexuelle Kontakte mit anderen, aber sie verlieben sich mit einem Mal und dann sind sie mit einem Mal in einer anderen Beziehung. Das war aber nicht abgemacht. Und dann wickelt sich das ab.
Worauf ich hinaus will, ist, wenn das Thema offene Beziehung als Lösung dienen soll bezüglich eingeschlafener Attraktion, eingeschlafenen Sexuallebens nach dem Motto, so ja, wir sind irgendwie als Team doch irgendwie ganz gut, aber wir finden es irgendwie prickelnd und spannend, auch mit anderen zu flirten, Dinge zu unternehmen, in die Kiste zu gehen. Ja? Ist das zielführend, um nicht nur um den eigenen Spaß zu haben, sondern um diese eigentliche Beziehung so stabil aufzustellen, dass sie lange hält. Weil sonst könnte man ja sagen, ich beende die eine Beziehung und fange eine neue an. Aber nein, man will ja diese eine Beziehung behalten und noch andere Dinge irgendwie anfangen. Macht das Sinn?
Es ist zielführend, um eine Beziehung kaputt zu machen, ja. Wenn man sagt, ich will meine Beziehung kaputt machen.
Also du meinst, es funktioniert überhaupt nicht?
Nein. Ich bin ganz sicher, es kann auch nicht funktionieren, weil es das emotionale Gehirn überfordert. Also du kannst nicht, es ist nicht möglich, Nähe mit, also du kannst mit vielen Leuten schlafen und Sex haben, aber du kannst da nicht in einer anderen Beziehung sein. Wenn du eine Beziehung haben willst zu einem Menschen, dann brauchst du so etwas wie, nennen wir es Liebe, vielleicht ist es abgedroschen, aber ich brauche zumindest das enge Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und das verliere ich, indem ich das, ich sag's nochmal, das Einzige, was du doch im Leben hast, ist Intimität. Alles andere machst du mit allen anderen. Du sprichst mit allen, du machst alles andere, du isst mit allen anderen. Aber Schlafen oder Sex machst du doch wirklich nur mit einer Person. Und das ist deine Beziehungsebene, in der du ausdrückst. Altmodisch ist es ja noch so, die Franzosen sagen, ja, ist ja Liebe machen. Faire l'amour. Und das ist doch so etwas Ausdruck davon, wirklich zu zeigen, ja, ich liebe dich. Und das bedeutet doch was. Und ich finde, und in dem Moment, wo du das flächig polyamorös ist ja auch gerade so in Mode und sowas machst, ich bin der festen Überzeugung, ein Gehirn kann das nicht. Ein Gehirn kann mehrere Menschen lieben, aber es kann sich nur auf eine intime Beziehung einlassen. Und alles andere macht anders. Ich habe kaputt, zumindest ist das die Realität, die ich erlebe.
Braucht es für eine lang anhaltende Beziehung ein funktionierendes Sexleben?
Ja. Finde ich schon. Es ist das Einzige, was du wirklich mit einem Menschen, nur mit diesem Menschen, also nebeneinander, du gehst nicht fremd, ja. Aber eigentlich ist es die einzige Intimität, die du wirklich mit einem Menschen hast. Und ich finde immer, wenn das Begehren weggeht, es kann sein, dass die Potenz weggeht, es kann sein, dass, weil es einfach organische Gründe gibt oder sonst was. Aber wenn die Zärtlichkeit weggeht, dann sind für mich Beziehungen wirklich am Ende. Die Zärtlichkeit, die Nähe, das Kuscheln.
Am Ende oder behandlungsbedürftig? Im Sinne von, lässt sich das wiederherstellen?
Das lässt sich wiederherstellen. Wenn beide motiviert sind.
Ja, pass auf, lass doch mal kurz da hängen, bevor wir es versuchen wiederherzustellen. Ich behaupte jetzt mal, aber auch nur vielleicht, weil ich das von außen so mitbekomme, nicht nur aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch aus den Medien, dass dieses natürliche Verlangen nacheinander, weiß ich nicht, nach anderthalb, zwei Jahren in jeder Beziehung auf natürliche Art und Weise weg ist.
Falsch.
Okay.
Ja gut, also
aber dann ist das so neudeutsch so ein Narrativ.
Ja,
ne?
Man sagt, die Frau der Lust, ab 50 geht sie abwärts und auch beim Mann geht es dann abwärts. Da sieht man genau das Gegenteil, wenn eine Frau mit Mitte 50 sich trennt und einen neuen Mann kennenlernt, was meinst du, was sie mit einem für eine Lust hat? Das heißt, es ist kein biologischer Prozess, sondern es ist ein Partnerschaftsprozess.
Ja, ja, klar. Ja, 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 nee,
also das ist eben nicht die Menopause oder
ja,
sowas.
Ja, nein, ich meine ja auch noch nicht, dass der oder diejenige selber auf einmal zu einem asexuellen Wesen mutiert, sondern dass man aufeinander in der Beziehung nicht mehr so Lust hat und das dann aufgrund von Begleiterscheinungen wie Familie und Job und whatever.
Ja, und man tut nichts für die Erotik.
Genau, das Thema ist Sex im wahrsten Wortsinne zum Einschlafen kommt. Und jetzt und deswegen meine Frage, braucht's, um eine Beziehung langfristig lebendig zu halten, braucht's da auch ein Sexualleben, wo ja, sich Partner begegnen und begehren und Sex miteinander haben, auch nach 20 Jahren?
Das braucht es, ja. Also das Grundprinzip einer guten Beziehung ist auch wirklich die Übereinstimmung der Interessen, wie hoch ist die Schnittmenge unserer gemeinsamen Interessen. Und wenn du Paare hast, die wirklich gar keine Interessen haben, ist ja gut, dann haben sie auch eine hohe Schnittmenge. Aber wenn sie wirklich Interessen, dann muss man wirklich gucken, eben passt das zusammen. Und was halt Paare nicht begreifen, und deswegen finde ich halt so gut, dass man so alle 10 Jahre so eine Bestandsaufnahme macht, mal einfach, dass man sich eben verändert. Und es kann sein, dass man mit 20, mit 30 gut zusammengepasst hat und da haben die Interessen auch gepasst. Aber mit 50 haben sie vielleicht die Interessen völlig auseinandergelebt und man passt einfach nicht mehr zusammen. Und da finde ich es auch einfach gut, dann eben einfach zu sagen, ja, wir passen nicht mehr zusammen und dann können wir auch auseinandergehen, statt uns wieder, die versuchen sich dann wieder passend zu machen. Und was ich dann immer schön finde, ist, wenn sie dann sagen, ja, aber es war doch alles so gut früher. Ja, früher war früher. Früher waren wir anders. Jetzt haben wir uns verändert. Und das ist wichtig zu akzeptieren, dass wir uns verändern und dass dann eben Dinge mit einmal nicht mehr passend sind, die mal passend waren. Es könnte sogar dir bei deiner idealen Ehe, die wir ja mit dir...
Nein, du übertreibst ja aber da auch immer, das ist ideale Ehe, das ist ja...
Ja, du sagst ja immer, alles ist wunderbar.
Nee, es ist nicht alles wunderbar, aber ich bin halt, aber ich...
Es hat eine hohe Schnittmenge.
Ich, weiß ich auch nicht, aber das Gefühl ist da, so.
Ja, ne? Eben. Ja.
Also es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht miteinander machen.
Wie viele gemeinsame Interessen habt ihr denn?
Du gar nicht, also auf dem Papier bestimmt viel weniger als viele andere Paare.
Ja, also sag mal.
Also das für uns Hauptding ist tatsächlich die gemeinsame Sexualität, die wir feiern.
Ja, das ist eine Stimmung.
Den gemeinsamen Blick auf die Familie, den Spaß miteinander Dinge zu unternehmen. Aber was wir zum Beispiel nicht machen.
Ja, bei der Unternehmung. Wie viel habt ihr da die gleichen Interessen?
Eigentlich gar nicht so. Also es ist so, wenn ich auf Skitour gehe, dann mache ich das eher alleine. Skifahren mache ich eher alleine oder mit anderen. Radeln gehen eher alleine oder mit anderen und so. Also
was Sport angeht, da passt ja gar nicht zusammen.
Also wir gehen gerne zusammen wandern, wir gehen ab und zu mal miteinander joggen, machen ab und zu mal miteinander Yoga. Aber dieses Ding, dass man sagt, so, hey, wir haben so ein Goal, was wir zusammen machen, wir sind total hier, oder wir gehen zusammen Tennis spielen oder wir machen Triathlon zusammen oder so. Ja. Nein, das haben wir nicht. Was wir zum Beispiel zusammen haben, ist, dass wenn wir auf eine Party gehen, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dann haben wir einfach mega Bock auf Tanzen und auf Feiern. So sind wir. Aber wir sind auch nicht zusammen in einem Tanzkurs oder in einem Tanzclub und so weiter. Das heißt, von diesen, ich habe eine Liste.
Wo passt hier gar nicht zusammen?
Oh, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken.
Kann echt? Ja, dann ist ja wohl gut.
Ja, tatsächlich.
Ja, das ist aber super dann, wenn du.
Ja. Ja, ist so.
Ja.
Ja, aber ich freue mich darüber, dass das Gefühl da ist, ja, und wenn ich dran denke, dann freut's mich, dann habe ich ein tolles Gefühl, aber ich will natürlich auch, und da kommt jetzt aber natürlich auch wieder dieses Schamgefühl dazu, das auch nicht immer so hinstellen, als sei das ein Ideal, so, ne? Ja. Anderes Thema hatten wir schon. Also nicht immer so sagen, du, bei mir ist alles geil, alles super. Ist es auch nicht.
Nein, aber wenn du sagst, wo es gar nicht passt und da musst du lange überleben, ja. Das ist ja schon mal schön.
Müsste ich länger drüber nachdenken.
Oder einfach sagst, ja, die Schnittmenge ist ganz, ganz wichtig.
Das ist doch immerhin eine Antwort auf die Frage, die ich zu Beginn dieser Folge gestellt hatte, was wir tun können, damit der Zustand einer guten und schönen Beziehung so lange wie möglich erhalten bleibt und wie ich aber auch erkenne, dass wir als Paar an einem Punkt angekommen sind, wo es besser ist, das Ganze zu beenden, sich zu trennen. Ich nehme auch mit, dass eine Paartherapie nicht bedeutet, dass man eigentlich schon am Ende ist und die Beziehung nur noch abwickelt, sondern dass es da die Möglichkeit gibt, sich wiederzufinden, dass sich zwar Gefühle nicht wiederherstellen lassen, wir Gefühle aber neu entwickeln können. Und ich nehme auch mit, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Bedürfnisse dem Partner oder der Partnerin gegenüber aus- und wirklich ansprechen. Ja? Selbst wenn wir wissen, dass wir sie nicht unbedingt auch erfüllt bekommen. So können wir rausfinden, ob wir noch zusammenpassen. Und auch wenn ich das nicht hören will, sagt ja der Docs, es passt halt nur eine Zeit. Und wenn es nicht mehr passt, dann gehen wir auseinander. Und auch eine Trennung auf Zeit ist in der Krise eine Möglichkeit, mal zu prüfen, ob wir uns eigentlich noch vermissen. Aber das braucht Mut. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein anderes großes Thema in der Paartherapie bei Docs, Affären und Seitensprünge. Und darauf schauen wir in einer der nächsten Sitzungen.
40 plus.
Auch im SWR1 Leute-Kanal auf YouTube.